Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling hier im Freien Senderkombinat in Hamburg auf 93,0 Megahertz im Hamburger westlichen Stadtgebiet oder überall auf der Welt bei uns im Livestream. Und ja, wir starten wie immer gleich mit unserem Thema und führen kurz einmal thematisch ein, bevor wir uns alle noch einmal vorstellen.
Ja, moin, hier ist Luna und ich begrüße euch herzlich zu unserer heutigen Sendung Recycling, schmeiße den zweiten Stein. Vor einem Jahr kam es in Leipzig zu mehreren Hausdurchsuchungen bei linken AktivistInnen. Die Soko Links der sächsischen Behörde präsentierte damit öffentlichkeitswirksam ihre Schlagfertigkeit. Im Frühling dieses Jahres wurde Anklage erhoben. Einer der Angeklagten sitzt immer noch in Untersuchungshaft und wird als Anführerin einer neuen terroristischen Organisation inszeniert. Wir sprechen mit einem der Anwälte der Angeklagten über die Kriminalisierung der linken Politik, strategische Verhaftungen, Rechtsstaatlichkeit, das oftmals geworfene Hufeisen und die Versuche, linken Terrorismus zu behaupten.
Ja, vielen Dank für diese Einführung und einmal, damit ihr auch alle unsere Stimmen nochmal hört, liebe Zuhörenden, genau, ich bin Matt. Luna hat sich gerade ja schon vorgestellt und am Telefon, bevor wir zum Gast kommen, ist einmal, dann dass ihr auch mal bitte kurz vorstellt, Karate und
Pit. Hallo, guten Abend. Guten Abend, Karate. Ja, Pit ebenfalls hier am Telefonapparillo.
Sehr schön. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir Björn als Gast begrüßen dürfen und fragen dich einmal, ob du uns gut hören kannst.
Das kann ich sehr wohl. Schönen Abend.
Okay, vielen Dank. Genau, unser Thema ist ja heute der Prozess um Lina und da drumherum. Und wir haben ja dich eingeladen, um ein bisschen was oder um über den Prozess zu sprechen. Und in der nächsten, also in der zweiten Stunde von Recycling, werden wir dann eher versuchen, noch einen stärker eine gesellschaftstheoretische Einordnung zu finden. Und deswegen sind wir erstmal sehr natürlich interessiert an deinen Beschreibungen und was da eigentlich so gerade passiert. Genau, Karate, willst du vielleicht anfangen?
Ja, kann ich machen. Also erstmal freue ich mich natürlich, dass das geklappt hat, Björn, dass du zu uns in die Sendung kommst und mit uns über diesen doch, wie ich finde, sehr bemerkenswerten Fall sprichst. Um jetzt aber auch nochmal vielleicht alle ein bisschen auf den gleichen Stand zu bringen, würde ich dich am Anfang einmal bitten, vielleicht kurz zu rekapitulieren, was eigentlich passiert ist im Laufe des letzten Jahres. Genau.
Ja, gerne. Also ihr habt das ja eingangs schon erwähnt. Im Juli 2020 gab es eben die Hausdurchsuchung in Leipzig. Kurz danach, am 10. Juli, ist dann unsere Mandantin Lina E. auch kurzzeitig inhaftiert worden wegen des Vorwurfs der Beteiligung an einem Angriff gegen einen Neonazi in Eisenach. Ist nach wenigen Tagen dann von der Haft verschont worden, aber das Ermittlungsverfahren lief im Hintergrund natürlich weiter. Und im November letzten Jahres ist unsere Mandantin dann erneut inhaftiert worden, und zwar im Zusammenhang dessen, dass die Generalbundesanwaltschaft dieses Verfahren inzwischen übernommen hatte und um weitere Straftaten, die sie jetzt unserer Mandantin und anderen Beteiligten vorwerfen, ergänzt hatte, und eben insbesondere auch um den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, die sich also zusammengeschlossen haben soll, um solche Straftaten, ich fasse es jetzt mal sehr weit, Angriffe auf Neonazis durchzuführen. Und seitdem sitzt sie leider immer noch in Haft.
Da würde ich direkt einhaken wollen. Also du bist ja natürlich jetzt Teil der Verteidigung als Anwalt, aber hast du eine Vermutung, was dazwischen passiert ist, quasi zwischen dieser ersten Festnahme und der Wiederfreilassung? Und also was hat die Exekutive in dieser Zeit getan, was dann am Ende diesen Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung nach sich gezogen hat? Also was ist da ermittelt worden, was haben die getan in der Zwischenzeit?
Ja. Also Ermittlungen laufen in dem Verfahren schon länger. Dieser Angriff, der unserer Mandantin da vorgeworfen wird, der ist passiert im Dezember 2019. Und natürlich hat sofort danach eine Ermittlung stattgefunden von Seiten der lokalen Staatsanwaltschaft. Und wenn wir jetzt in unsere jetzige Anklage reingucken, was zum Beispiel diesen Fall angeht, ganz vieles von dem, was sich da drin findet, ist etwas, was auch schon in diesem Ermittlungsverfahren stattgefunden hat oder ermittelt worden ist, ja, stattgefunden hat an Ermittlungsmaßnahmen auch. Aber es hat sich dann unter anderem auch die Soko Links eingeschaltet, die gesagt hat, wir glauben, dass noch weitere Angriffe, die wir, von denen wir meinen, dass die eben von Antifas, insbesondere aus der Region Leipzig, begangen worden sind, da zuzurechnen sind. Ja, und dann ist eben das Ganze sozusagen zusammengeführt worden. Also was da im Hintergrund passiert ist, ich sage jetzt mal, in kriminalistischer Sicht finde ich es schwer einzuschätzen, in politischer Sicht ist es relativ klar einzuschätzen, was da dahinter steckt. Ich weiß nicht, ob die Frage darauf hin auszielt, dann kann ich da nochmal kurz was zu sagen.
Ja, sag gerne.
Also wir haben als Verteidigung, Verteidigung von Lina E., aber auch als Verteidigung im Verfahren insgesamt schon den Eindruck, dass das ganz viel ein sächsischer, ein Leipziger Fall ist. Jetzt nicht nur, weil viele der Beschuldigten daherkommen und einige der Taten in der Region passiert sein sollen, sondern auch ein Fall, der ganz massiv von der Soko Links, vom LKA Sachsen betrieben worden ist, die jetzt endlich auch mal wieder auf linker Seite sozusagen einen spektakulären Ermittlungserfolg präsentierten wollten, nachdem sie ja mit einzelnen anderen Verfahren doch eher gescheitert sind, Stichwort Baukräne und so weiter, wo Ermittlungsergebnisse dann eher in sich zusammengefallen sind. Ich habe da nicht verteidigt, deswegen kann ich das nicht im Detail jetzt wiedergeben. Aber also das Gefühl, dass diese Kollegen das Bedürfnis hatte, ihre Existenzberechtigung, ihren Erfolg zu präsentieren und hier irgendwie etwas Spannendes sozusagen zu präsentieren, das merkt man doch in dieser Ermittlungsakte schon. Und da hat dann eben auch die Bundesanwaltschaft, die eben die Ermittlungen dann insgesamt übernommen hat und dann das LKA Sachsen mit den Ermittlungen beauftragt hat, natürlich ja daran dann mitgezogen an diesem Strang. Also nachdem in den letzten Jahren ja viele auch aufsehenerregende Verfahren durchaus auch von der Bundesanwaltschaft, die hätte noch viel mehr übernehmen können, aber durchaus eben auch einzelne Verfahren von der Bundesanwaltschaft betrieben, gegen Neonazi-Terrorgruppen durchgeführt wurden, Stichwort Revolution Chemnitz, Stichwort Gruppe Freital und so weiter, Stichwort Gruppe S, die gerade in Stuttgart verhandelt wird, hatte anscheinend ein Teil jedenfalls der Bundesanwaltschaft das Gefühl, man muss doch jetzt auch mal irgendwie wieder gegen die linken Extremisten vorgehen und hat sich eben diesen Fall dafür rausgepickt, so meine These.
Ich hatte noch eine Frage, die ja schon ein bisschen noch weiter eigentlich. Darf ich rein jetzt schon vorher noch eine konkrete Frage stellen?
Immer.
Genau, weil du hast ja gerade davon gesprochen, dass dann da noch, also dass da quasi Straftaten zusammengefasst wurden, also irgendwie antifaschistische Aktivitäten wurden irgendwie Angriffe wurden irgendwie zusammengefasst und dann in Zusammenhang gestellt seitens der Bundesanwaltschaft. Mhm. Was für Aktivitäten handelt es sich dabei? Also wovon sprechen wir da eigentlich konkret?
Ja. Also das ist schon mal so ein bisschen so ein Punkt, wo es auch ein bisschen interessant ist, weil die Bundesanwaltschaft auch in der Anklage so tut, als sei das alles etwas, man sagen kann, gleicher Modus operandi, eindeutig, dass das alles dieselben waren. Wenn man sich anguckt, was den Angeklagten hier vorgeworfen wird, sind das, also außer der Gemeinsamkeit, dass es eben irgendwie gegen Neonazis ging, doch ganz unterschiedliche Taten. Da haben wir einen Angriff, der in Leipzig passiert ist, wo ein Kanalarbeiter, der sozusagen zufällig an dem Tag einen Einsatz in Leipzig hatte, und der eine Mütze getragen hat von so einer rechten Kampfsport-Marke, eben einfach auf der Straße von Leuten, die anscheinend relativ kurzfristig sich zusammengefunden haben müssen, weil der nur an dem Tag da war, zusammengeschlagen wurde. Und dann haben wir zwei Angriffe auf diesen auch überregional bekannten Neonazi Leon Ringel aus Eisenach, einmal auf seine Kneipe und einmal auf ihn selbst. und aber auch einen Angriff auf eine Gruppe von Neonazis, die aus von der Demo in Dresden zurückkamen, also die Demo, die übliche Neonazi-Großdemo jedes Jahr zur wegen der Bombardierung der Stadt, die eben auf der Heimfahrt sozusagen am Bahnhof angegriffen wurden von der Gruppe. Also es sind doch sehr unterschiedliche Taten, die aber eben über dieses Stichwort, jetzt ich würde es mal in meinen Worten sagen, militanter Antifaschismus, sozusagen zusammengefasst werden können.
Und genau, also wann das ging es um Körperverletzungsdelikte, Sachbeschädigung?
Genau. Achso, nee, das läuft unter Körperverletzung, gefährlicher Körperverletzung und eben Landfriedensbrüchen. Genau, das sind sozusagen die inhaltlichen Vorwürfe im Wesentlichen. Ja.
Also und dann
also ich finde es ganz wichtig da auch, also dann werden wir schon wieder, aber das geht jetzt vielleicht auch schon wieder ein bisschen weiter Richtung Hufeisen-Weitwurf und die gern gemachte Parallelisierung von linker und rechter Gewalt, weil ja, also es gibt, ich finde, es gibt dann doch schon einen sehr, sehr großen Unterschied zwischen einer militanten Bewaffnung, Bombenbau, also genau, einer Militarisierung, was ja irgendwie in rechten Kreisen, gerade rund um Nordkreuz und wie diese ganzen Prozesse da heißen, passiert und passierte. Und dann halt eine Schlägerei, wo man natürlich von gefährlicher Körperverletzung dann sprechen muss, aber das hat nochmal, finde ich, eine andere Qualität.
Das ist durchaus auch ein Teil von auch einer juristischen Auseinandersetzung. Die Bundesanwaltschaft hat ja auch in ihrer Öffentlichkeitsarbeit betont ja sozusagen diesen Aspekt, dass das alles so quasi so, ich sag mal, an der obersten Grenze der Körperverletzung, schon fast an der Grenze zu versuchten Tötungsdelikten liegende Taten seien und zitiert dann eben so rechtsmedizinische Gutachten, wo sie sagt, dass die zeigen, dass das alles so besonders schlimm war. Wenn man sich in diese Gutachten dann reinliest, dann stellt man fest, naja, die stellen eben fest, wie in jedem Fall praktisch jedem Fall von einer gefährlichen Körperverletzung, wenn jemand Schläge auf den Kopf bekommt, dann ist es nie ganz auszuschließen, dass da auch potenziell lebensgefährliche Verletzungen entstehen könnten. Deswegen ist gefährliche Körperverletzung ein Delikt, das ja auch mit einer erhöhten Mindeststrafe bedroht ist. Aber ein darüber hinausgehendes, sozusagen jetzt besonderes, wie soll ich sagen, also ne, über die normale, wenn man das so sagen will, gefährliche Körperverletzung hinausgehendes Aggressionsniveau oder Brutalitätsniveau findet sich eben in diesen Taten dann, wenn man diese Gutachten, ja, wie soll ich sagen, nicht einseitig liest, meiner Ansicht nach überhaupt nicht. Ja, das kann man schon so sagen. Und wenn man das vergleicht mit, genau, Tag X Planung, wen man alles umbringen will, auf Seiten von Neonazi-Gruppierungen, dann ist das in der Tat ein signifikanter Unterschied von allen sonstigen Unterschieden. Genau, wir sind uns so bei der Einschätzung der Extremismus-Theorie alle einig, mal ganz abgesehen natürlich.
Vielleicht nochmal eine andere Frage oder Nachfrage. Wie wird zwischen diesen einzelnen Fällen ein Zusammenhang konstruiert? Du hast jetzt gesagt, meistens deutet sich sozusagen eine antifaschistische Haltung da drin an. Aber inwiefern lässt die sich sozusagen auch belegen oder inwiefern werden sozusagen Verbindungen zwischen diesen einzelnen Taten von der Bundesanwaltschaft dargestellt oder hergestellt?
Ja, die Verbindung soll ja auch letztlich das sein, was die Vereinigung, um die es hier angeblich gehen soll, eben dann ausmacht, ne? Dass eben nicht nur es einzelne Taten gibt und da waren vielleicht mal gemeinsam, also die gleichen Personen beteiligt, sondern dass das eben Teil von sozusagen einem Programm einer Vereinigung sei, so die These. Tatsächlich ist es so, das ist natürlich sehr unterschiedlich, ne? Also hinsichtlich der einzelnen Taten, bei einigen würde ich auch sagen, die Belege, die in der Anklageschrift dafür vorgelegt werden, dass das jetzt quasi diese Personen gewesen seien, die an irgendwelchen Taten beteiligt waren, halte ich für teilweise relativ dünn. Also da werden dann abgehörte Gespräche, die sozusagen geführt wurden, wo Leute auch so erkennbar so ein bisschen flapsig vielleicht miteinander über auch Ermittlungen, die sie mitkriegen, in ihrer Stadt reden, dann verstanden als, aha, der hat gerade gesagt, ich war dabei. Und wenn der dabei war, dann war auch seine Freundin, das ist unsere Mandantin dabei, das ist dann sozusagen die wesentliche Begründung. Und dann hat noch der Angegriffene gesagt, da war eine Frau dabei, dann muss die das ja gewesen sein. Aber das verknüpfende Element an diesen Stellen ist, also neben sozusagen Details in der Übereinstimmung von Tathergang, wo ich aber schon gesagt habe, wenn man genau hinguckt, sind die Taten doch durchaus sehr unterschiedlich, ist es vor allen Dingen, dass halt in verschiedenen Fällen jeweils ein Tatverdacht gegen einzelne der hier dieser Organisation zusammengefassten Menschen entstanden ist, dass sie an einer bestimmten Tat beteiligt gewesen seien. Also letztlich über eine Person über Übereinstimmung. Ja.
Das heißt, das maßgeblich Vorantreibende jetzt in diesem Fall ist die Konstruktion dieser Gruppe und die Konstruktion dieser Gruppe unter der Prämisse, dass die ein hehres Ziel hatte und dadurch auch einen extrem hohen Organisationsgrad und das über einen langen Zeitraum. Verstehe ich das richtig?
Genau, das mit dem hohen Organisationsgrad ist so eine Frage. Also tatsächlich ist es so, dass gleichzeitig diese Organisation, die jetzt das verbindende Element sein soll, oder diese Vereinigung, das verbindende Element sein soll zwischen den einzelnen Taten, die wird halt im Wesentlichen damit begründet, naja, das sind alles Leute, die man sozusagen politisch eindeutig einordnen kann. Dann wird halt zitiert, hier ist jemand Rote Hilfe-Mitglied, da hatte jemand ein Anti-Polizei-Poster in der WG-Küche, da war jemand an der griechischen Grenze im Summer of Migration unterwegs und so weiter und so fort. Deswegen wissen wir alles, das sind Linksextremisten und die kennen sich untereinander und dann begründet man insbesondere mit, ja, die haben diese Taten auch alle so gut vorbereitet und gut geplant und so weiter durchgeführt. Daraus ergibt sich dann, dass es eine Vereinigung ist. Also wir haben eben auch in dieser Ermittlungsakte gibt es dann immer so verschiedene Sachordner. Da gibt es den Sachordner Organisation und der ist bei uns schlicht leer. Also das, was man sich so vorstellt, irgendwelche Kommunikation, irgendwelche Messenger-Gruppen, wo Leute gemeinsam sagen, wer ist bei XY dabei oder wie machen wir das jetzt oder was soll unsere, also was man sich alles so vorstellen könnte, was denn irgendwie zeigen könnte, dass da Leute, dass es nicht nur einen Verdacht gibt, Leute haben einzelne Taten begangen, sondern Leute haben sich zusammengeschlossen, um Taten zu begehen, da findet sich praktisch nichts.
Mhm. Vielleicht kannst du noch was zu dieser Konstruktion von Ideologie sagen, die du gerade angedeutet hast. Also wie wird sozusagen der politische Überbau und damit das Motiv dieser Leute konstruiert? Hm. Und ja, vor allen Dingen, vielleicht noch das hinterher, und vor allen Dingen, wie wird versucht, das zu beweisen? Womit?
Das ist tatsächlich so relativ beliebig oder alles zusammenwürfelnd, wie ich es gerade dargestellt habe. Also es wird im Fall unserer Mandantin jetzt auch sowas wie eine wissenschaftliche Beschäftigung im Studium mit dem NSU wird da untergebracht. Es werden gesagt, Leute sind bei der Roten Hilfe. Das sind also Dinge, die man halt bei Hausdurchsuchung zum Beispiel dann festgestellt hat. In einem Fall eine Tätigkeit bei einem Security-Unternehmen, das als links eingestuft wird. Also es ist wirklich alles, was man so zusammen rühren kann, um eben zu sagen, das sind Leute, genau, wo man jetzt sagen würde, okay, die sind anscheinend irgendwie in der linken Szene unterwegs oder eben im Jargon der Anklageschrift, das sind alles Linksextremisten. Aber das heißt jetzt eine ausgefeilte politische These, ja, also ein etwas, was sozusagen das ein bisschen verfeinert, wo die Bundesanwaltschaft jetzt sagt, was soll das denn sein, was sollen die denn genau vorgehabt haben, was soll deren Vorgehen gewesen sein, deren deren Vorstellung, was sie da machen, warum sie das machen, das findet sich darin praktisch gar nicht.
Und es wird auch quasi nicht über die Opfer rekapituliert. Also es wird nicht anhand der politischen Einordnung, der vermeintlichen Ziele, die Gesinnung
konstituiert. Doch, das natürlich auch, ne? Also dass sie eben sagen, klar, also das ist ja klar, dass wenn wir hier eine Gruppe, eine Reihe von Angriffen haben, wo bei allen eben die Angegriffenen also entweder tatsächlich Neonazis sind, bekannterweise, oder eben für solche gehalten werden können, im Fall dieses Kanalarbeiters da mit der entsprechenden Mütze, das ist natürlich auch ein Punkt. Genau, aber das reicht natürlich jetzt für den Vorwurf, es handelt sich da um eine Vereinigung dann nicht aus, sondern man muss eben schon einen Vereinigungszweck, der darüber hinausgeht, ja irgendwie finden, und der wird eben im Wesentlichen mit solchen zusammengewürfelten Geschichten, plus dann natürlich so die Geschichten, irgendjemand hat mal eine Vorstrafe wegen Verstoß gegen das Vermummungsverbot oder jemand hat eine Vorstrafe wegen Beleidigung und was dann noch so alles dazu kommt. Ja.
Ich glaube, dieser, was du jetzt auch gesagt hattest, diese Ermittlungsmethoden ja eigentlich auch ganz interessant sind, dass die ja, wie du gesagt hast, über Abhören, über Vorstrafenregister, über irgendwelche Bekanntschaften und Leute kennen Leute, über Mitgliedschaften, ich meine Studium und die Beschäftigung mit NSU und Reisen, dass ja quasi schon ganz interessant ist. Es muss halt, also das ist ja auch klar, dieser Zweck der Anklage ist ja, es muss diese Vereinigung nachgewiesen werden. Und so hanebüchen das sein mag, aber vermeintlich alle Indizien sind ja quasi genauso zusammengewürfelt. Irgendwelche Leute haben mal das gemacht, irgendwelche Leute haben mal das gemacht und dann gab es die und die Straftat und jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir das irgendwie alles vereint kriegen, um irgendwie einen Ermittlungserfolg zu haben und zu zeigen, dass es linke Terroristen gibt. Und ja, ich finde das schon beeindruckend, also was da quasi alles vorgebracht wird als so vermeintliche Indizien, diese Vereinigung nachzuweisen.
Ich würde sogar noch weitergehen und sagen, nicht nur das Verfahren ist dazu da, nachzuweisen, dass es diese Vereinigung gibt, sondern die gesamte Ermittlung schon, weil nur die, also quasi nur die Bestätigung, dass es diese Vereinigung gegeben hat, würde ja rückwirkend mehr oder weniger diese doch schon sehr weitreichenden Ermittlungen überhaupt erst rechtfertigen. Also Telefonüberwachung, Personenüberwachung und all das, was man da dann auffährt.
Ja, genau, das ist ja immer so ein bisschen die, wie soll ich sagen, so ein Charakteristikum von 129, also kriminelle Vereinigungsverfahren gegen Linke, dass das häufig im ersten Zugriff natürlich auch ausspähen, einschüchtern und am Ende dann irgendwie einstellen ist. Ne? Also wir kennen das ja schon auch, wenn man sozusagen ein bisschen weiteren Bogen zieht, dass immer dann, wenn linksradikale Politik über reine, meinetwegen Demonstrationen hinausgeht, es eigentlich, insbesondere bei Großereignissen, dass es dann immer zu solchen Organisationsverfahren kommt. Das waren dann in den 80er, 90er Jahren die Mitgliedsgruppen der AABO. Dann gab es, was weiß ich, 2007, der G8-Gipfel in Rostock, gab es sozusagen die entsprechenden Ermittlungsverfahren. Um den G7-Gipfel gab es die Ermittlungsverfahren und so weiter. Also, aber da hatte man eben ganz häufig das Gefühl, dass das eher so auch der Versuch war, auszuspähen, zu schauen, was findet man über die Leute raus. In die Kategorie würde ich jetzt auch das Verfahren gegen den Roten Aufbau gerade in Hamburg eher einsortieren, soweit ich das mitkriege. Und hier haben wir aber eben schon ein Verfahren, wo die Bundesanwaltschaft jetzt sagt, nein, das klagen wir an. Wir glauben, dass wir hier auch eine Verurteilung kriegen nach 129. Das ist sozusagen schon ein entscheidender Unterschied, denn das ist, glaube ich, schon ziemlich lange her, dass das letzte Mal in der Form zu einer Anklage geführt hat, so ein Verfahren.
Ja, wo du das gerade sagst, dass es ziemlich lange her ist. Ich frage mich halt auch, warum man Lina nicht freilässt, weil die anderen sind ja auch nicht mehr in Untersuchungshaft. Was unterscheidet sie denn jetzt so ausschlaggebend von den anderen? Weil nur wenn man gesagt hat, okay, da war eine Frau dabei und hier war eine Frau dabei, Nur weil es eine Frau ist, muss ja nicht die gleiche Person gewesen sein.
Genau, das ist die eine Frage, was jetzt denn sozusagen die Beweismittel hinsichtlich der einzelnen Taten angeht. Ansonsten fällt es mir tatsächlich schwer, wirklich zu sagen, was ist jetzt der Punkt, der dazu geführt hat, dass unsere Mandantin noch in Haft sitzt. Ich kann es nicht so richtig, also es ist mir nicht so richtig greifbar. Es gibt ja immer diese These, die sozusagen auch in der Strafverteidigung allgemein verbreitet wird, Urhaft schafft Rechtskraft. Also wenn ich Leute nur lang genug einsperre, dann fangen sie irgendwann an zu reden, in der Hoffnung dann rauszukommen. Ob man sich die Hoffnung bei unserer Mandantin gemacht hat, weiß ich nicht. Ob die Bundesanwaltschaft ihre These, sie sei hier quasi so die Anführerin von dieser Vereinigung, wirklich glaubt, finde ich schwierig einzuschätzen.
Ja, ist spekulativ, aber meinen Sie denn, es gibt vielleicht auch sexistische, frauenfeindliche Motive?
Also jedenfalls im Hinblick darauf, dass sozusagen genau dieses, da war eine Frau dabei, dann muss das die Frau gewesen sein, denn welche andere Frau soll es denn gewesen sein, die sich mit Nazis prügelt, in Anführungszeichen, halte ich durchaus für möglich. Also dass eben gerade auch am Anfang des Ermittlungsverfahrens sozusagen so ein Versuch, das wurde teilweise auch über die Presse dann so ein bisschen geleakt, was jetzt alles noch für Straftaten, bei denen auch eine Frau beteiligt gewesen sein soll, jetzt auch überprüft werden, ob das vielleicht auch, dass diese Gruppe gewesen sei. Und also sozusagen auch so ein bisschen so eine Wahrnehmung von, dass, genau, das ist irgendwie was Besonderes, dass da jetzt eine Frau dabei ist, da wollen wir jetzt genauer nachhaken und so weiter. Das halte ich durchaus für möglich. Begleitet dann natürlich, und da kann man es ja sehr deutlich sichtbar machen, durch eine entsprechende mediale Berichterstattung, ne, die halt eben dieses erstmal sozusagen über Kleidung und Fingernagelfarbe und sonst was berichtet und dann quasi diesen vermeintlichen krassen Gegensatz von sozusagen der Frau und die dann solche Taten begangen haben soll, damit spielen oder das so unglaublich spannend finden.
Ja, das ist dann schon ein bisschen traurig, dass in die Medien oder auch die halt irgendwie ihre Aufgabe ein bisschen vernachlässigen und gar nicht mehr richtig Berichterstattung machen, sondern dann halt, welche Nagellackfarbe ist jetzt modern bei Linksextremisten?
Ja.
Ja, aber ich finde es auch ganz interessant, also die Tatsache, also mir ist jetzt kein Verfahren bekannt, aber es ist auch nicht so, dass ich da einen großen Wissensfundus hätte, dass so in der Art und Weise gegen eine Frau geführt wurde, also vielleicht irgendwie in den 70ern, aber also irgendwelche Rastverfahren, aber sonst so in den quasi 90er Neujahren erinnere ich mich nicht an so ein Verfahren und finde es an der Stelle auch so ein bisschen, ja, es ist eine interessante zeitliche Parallele in so einer Phase, wo meiner Meinung nach so Feminismus zum popkulturellen Thema wird und einfach eine breitere Öffentlichkeit erfährt, also auf unterschiedlichen Ebenen und dass man genau in dieser Phase dann solch einen Prozess gegen eine junge Frau führt.
Ich glaube, Karate wollte noch was sagen.
Ich wollte kurz noch mal fragen danach, wie der aktuelle Stand ist im Verfahren.
Ja, also die Bundesanwaltschaft hat das Verfahren läuft ja jetzt nicht nur gegen unsere Mandantin, sondern gegen insgesamt, ich glaube, inzwischen 10 oder 11 Personen. Die Bundesanwaltschaft hat jetzt gegen 4 davon Anklage erhoben zum Oberlandesgericht in Dresden. Das ist sozusagen der zuständige Staatsschutzsenat für Sachsen. Es ist dann ja im Strafverfahren immer so, dass die Verteidigung die Gelegenheit hat, zur Anklage Stellung zu nehmen, das sogenannte Zwischenverfahren. Da sind wir jetzt gerade. Das heißt, wir als Verteidigung haben jetzt die Gelegenheit, dem Gericht deutlich zu machen, warum wir der Auffassung sind, dass bestimmte Vorwürfe eben dass es da keinen hinreichenden Tatverdacht, so nennt sich das, gibt. Also sprich, dass die Beweise nicht reichen werden, um da zu einer Verurteilung zu kommen. Und das ist jetzt eben gerade in der Arbeit, und wir hatten das ja auch schon angekündigt, ein entscheidender Aspekt, um den es uns da auch gehen wird, ist eben zu sagen, das, was jetzt hier präsentiert wird als vermeintliche kriminelle Vereinigung, das, was da an Belegen dafür präsentiert wird, das kann nicht ausreichen. Und genau, da diese Frist für den Schriftsatz, die läuft in einigen Tagen aus, bis dahin werden wir uns also dazu äußern, dann muss das Gericht entscheiden, ob es die Anklage zulässt, und wenn ja, eben ob es das selbst macht, weil es sagt, ja, kriminelle Vereinigung, was für uns das Entscheidende ist, und auch eine kriminelle Vereinigung, die so spannend und relevant ist, dass sie in die Zuständigkeit der Bundesanwaltschaft gehört, die bei den kriminellen Vereinigungen eigentlich nur die besonders relevanten verfolgen soll, dann würde dann die Hauptverhandlung in Dresden beim Oberlandesgericht stattfinden. Ansonsten würde das Oberlandesgericht das Verfahren dann ans Landgericht abgeben. Und dann wird es irgendwann, ich vermute im Herbst oder späten Sommer, den Beginn einer Hauptverhandlung wahrscheinlich geben, wenn die Delta-Welle das zulässt und so weiter.
Vielleicht nochmal ein bisschen genereller gefragt, wir hatten das vorhin schon mal angedeutet, was genau bedeutet sozusagen dieser Paragraph 129, 129a, was verbirgt sich dahinter, wofür ist der mal vielleicht auch geschaffen worden und was für Befugnisse oder Möglichkeiten sind damit vielleicht verbunden?
Also der ist, das ist insoweit ganz spannend, als der, ich will jetzt nicht zu sozusagen juristisch, juradogmatisch hier werden, aber gerade der 129 im Jahr 2017 auch nochmal reformiert worden ist auf Grundlage von europäischer Gesetzgebung, die eben eine Angleichung in den Staaten gefordert hat. Und auf europäischer Ebene wird das eigentlich als ein Aspekt von dem, was man so organisierte Kriminalität nennt, angesehen. Also man will eben, was weiß ich, die Mafia oder die Banden, würde man zum Deutschen sagen, die sich auf bestimmte Straftaten spezialisiert haben oder so, damit eigentlich verfolgen. Und in Deutschland ist es aber schon etwas, was auch historisch immer ein klassisches Staatsschutzdelikt war. Das war ein Delikt, wo es eben um politische Organisationen ging. Und genau, der Bereich, der Begriff, dass das eben Staatsschutz heißt, sagt ja auch sozusagen, aus welchem Blickwinkel heraus auf solche Organisationen dann eben geschaut wird. Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage jetzt vollständig beantwortet habe, aber jedenfalls so als Einstieg. Ach so, Ermittlungsmaßnahmen, genau. Und der 129 ist gerade historisch eben der klassische Begründungsansatz für breit angelegte und auch relativ weit in Privatsphäre und so weiter eingreifende Ermittlungsmaßnahmen. Also das kann man auch, glaube ich, schon jetzt Jahrzehnte zurück gegebenenfalls nachweisen. Das war immer diese Geschichte, man kann erstmal in so eine Szene reinleuchten. Und gerade weil man eben sagt, es geht ja nicht darum, wer war bei bestimmten Straftaten dabei, sondern wer ist Mitglied dieser Organisation, kann man dann auch relativ weit, also viele Personen in den Blick nehmen und kann eben hier Telefone abhören und da vielleicht mal einen Peilsender und das Auto klemmen und so weiter und so fort. Genau. Ob das in allen Fällen jetzt ermittlungstaktisch nur so gehen würde oder ob es da auch andere Maßnahmen oder die Möglichkeit, solche Maßnahmen auch anders zu begründen, gibt es, könnte man jetzt lange drüber diskutieren, aber das war schon so ein klassischer, war und ist ein klassisches, klassischer Grund für den Einsatz von 129 als Vorwurf.
Und nach allem, was ich jetzt so verstanden habe, ist es ja, lässt sich das, dieser Tatvorwurf ja relativ leicht konstruieren. Also ist ja so gesehen ein relativ leichtes Mittel, schnell sich große Netzwerke zu erschließen und zu überwachen, oder?
Genau, jedenfalls in dem Sinne, dass man einen entsprechenden Verdacht begründet kriegt, der ja ausreicht, damit man diese ganzen Maßnahmen durchführen kann. Das ist sozusagen schnell zusammengeschustert. die Frage, ob es dann eben auch für eine Anklage oder darüber hinaus möglicherweise dann sogar für eine Verurteilung reicht, das ist dann natürlich eine ganz andere Frage. Er hat gerade gesagt, es ist 2007 reformiert worden. Da sind die Anforderungen an insbesondere den Nachweis von so etwas wie eine Struktur herabgesetzt worden. Auch das wieder, ich habe schon gesagt, es kommt eigentlich aus dem Bereich der organisierten Kriminalität. Auf Europaebene hat man gesagt, wir wollen zum Beispiel auch Organisationen, wo es keine gemeinsame Willensbildung gibt im Sinne von Leute einigen sich, was wir machen, sondern Befehl und Gehorsam, Stichwort Mafia wird dann immer genannt, die wollen wir zum Beispiel auch darunter fallen lassen. Das wäre nach der vorherigen deutschen Auslegung zum Beispiel nicht runtergefallen, deswegen hat man es erweitert. Und genau, und jetzt scheint die Bundesanwaltschaft sich mit dieser Anklage hier auf den Standpunkt zu stellen, eigentlich gibt es gar keine Anforderungen mehr, die haben eine ganz ähnliche Ideologie, also die sind irgendwie ideologisch ähnlich und wir haben den Verdacht, dass sie Taten zusammen begangen haben, hinausgehend. Und da sagen wir also, auch wenn das Gesetz jetzt verändert wurde, so kann das sicherlich nicht funktionieren.
Ich habe nochmal eine Nachfrage, weil du das einmal angesprochen hattest und ich glaube, ich finde das einen sehr, sehr interessanten Punkt im Umgang quasi mit Linken und der Polizei, dass du gesagt hattest, dass das eigentlich, und das glaube ich, lässt sich ziemlich gut nachweisen, auf alle größeren Gipfelproteste oder so immer so ein Verfahren angestoßen wurde, sei es in Österreich, also überall immer mal wieder und man danach guckt und das auch oft dieser Paragraph vor allem so ein Spähparagraph ist. Man kann eben ganz viele Leute durchsuchen, abhören etc. Und dass du den eine Art Verdacht hast oder so ein bisschen denkst, dass jetzt gerade eigentlich ein Stück weit vielleicht der Umgang mit diesem Paragraphen sich ändert. Und da würde ich noch gerne nachfragen, weil du dann eben gesagt hast, dass es vielleicht jetzt stärker zur Verurteilung geht. Also nicht nur Spähen mit haltlosen Vorwürfen, das ist ja tausendfach nachzulesen und nachzusehen, sondern dass es quasi jetzt auch tatsächlich darum geht, einzelne Leute dadurch zu verurteilen. Und das finde ich ja schon also irgendwie eine krasse Entwicklung auch eben dieses Paragraphens und der Polizeiarbeit.
Ja, wie das, also ob wir hier jetzt sozusagen ein Verfahren haben, wo jetzt eine Bundesanwaltschaft mal sagt, jetzt haben wir hier aber mal jemand gefunden und die SoKo Links hat endlich auch jemand gefunden, und kann sozusagen jetzt endlich mal hier Belege präsentieren, oder ob das so ein bisschen eine Trendwende einleiten soll oder so, das finde ich noch relativ schwer einzuschätzen. Es gibt parallel derzeit auch andere Verfahren, von denen man sozusagen mitkriegt, wo man eher das Gefühl, ich hatte den roten Aufbau gerade genannt, wo ich nicht glaube, dass es irgendwann mal eine Anklage geben wird, weil da es irgendwelche Interviews gab und weil es sozusagen Demos gab, wo Leute militant vorgegangen sind, da kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das zum Beispiel zu einer Anklage führt. Das ist eher so eine, wir präsentieren hier mal wieder jemanden und so weiter Verfahren. Und es gibt andere Verfahren dieser Art, wo ich auch sagen würde, die werden nicht zu einer Anklage führen. Wie das also insoweit weitergeht, insbesondere natürlich auch Verfahren betreffend, die Bundesanwaltschaft betreibt, also diese, wo sie quasi sagt, das interessiert, gefährdet quasi den Gesamtstaat. Da muss man gleich noch ein bisschen abwarten. Aber ja, sie scheinen jedenfalls zu versuchen, jetzt zu sagen, also mit dieser Reform von dem Paragraph 129 können wir es jedenfalls leichter machen, leichter versuchen.
Ich glaube, es ist einfach sehr, sehr wichtig, das im Hintergrund zu behalten, weil das ja auch noch eine verschärfte Repression gegen Linke nach sich ziehen würde, wenn das jetzt quasi immer so versucht wird. Das also, ich glaube auch, dass es vielleicht noch zu früh ist, aber eigentlich, dass du einen ganz guten Hinweis darauf gibst, dass wir eben aufpassen, das klingt so komisch, aber aufpassen müssen eben, dass, was das eben bedeutet im Umgang mit Linken.
Dass das eine reelle Gefahr ist, dass an der Stelle die Repressionsschraube angedreht wird, das würde ich auch so sehen. Das passt ja auch ein bisschen in den Zeitgeist, dem, was man so in den letzten Jahren so mitkriegt. Genau.
Ich würde mich auch noch mal kurz einklinken, jetzt Paragraph 129a, da wird ja auch darauf eingegangen, dass es sich ja auch um Kriegswaffen oder halt enorme, also ne, halt dass da Waffen sind, die man jetzt vielleicht nicht mal so eben kaufen kann. Wie sieht es denn da eigentlich aus, weil in dem Fall wurde ja jetzt eigentlich geschildert, dass es ja auch zum Teil einfach irgendwie ein Hammer war oder sowas. Wie sieht das da aus? Gab es denn überhaupt Kriegswaffen oder irgendwas in die Richtung?
Ja. Also wir sind ja bei der einer sogenannten kriminellen Vereinigung, also ohne den A. Aber ja, in der Tat, also dass immer von Hammern geredet wird, wundert mich auch mal so ein bisschen. Also im Wesentlichen ist halt hier von Schlagwerkzeugen und von Fässerspray die Rede. Also Schlagwerkzeug im Sinne von Teleskop, Schlagstöcke, sowas in der Art. Genau, das ist sozusagen das, was hier eingesetzt gewesen sein soll. In dem einen oder anderen Fall weiß man das sogar nicht mal so ganz genau. Also bei dem Angriff da auf diesen Kanalarbeiter in Leipzig, ob oder was da eingesetzt worden ist an Schlagwerkzeugen oder ob das eben auch möglicherweise ohne solche Werkzeuge geschehen ist, das ist, glaube ich, im Einzelnen, ja, wird die Hauptverhandlung dann noch erbringen müssen.
Also hat das dann Relevanz, welche Waffen da benutzt werden, oder geht es den, jetzt sage ich mal, in der Anklage dann mehr um die Organisation der des in Anführungszeichen terroristischen Vereinigung?
Naja, also wie soll ich sagen? Also das hat natürlich eine Relevanz quasi für, wie ist so ein Vorwurf zum Beispiel von so einem Körperverletzungsdelikt eben einzustufen, ne? Also auch im Zweifel, was kommt am Ende, wenn Leute verurteilt werden, dafür für eine Strafe raus. Aber also dieser Aspekt von, ich sag jetzt mal, eingesetzten Werkzeugen, Schlagwerkzeugen oder dergleichen, ist jetzt einer, der, glaube ich, nicht sehr im Vordergrund steht von diesem Verfahren. Das ist anders als eben diese, wenn wir jetzt mal wieder das Hufeisen bemühen, sozusagen Waffensammelaktivitäten von Nazis, wo halt klar ist, da geht es um Liquidierungslisten und so weiter. Hier geht es um körperliche Angriffe, hier geht es sozusagen um Körperverletzungsdelikte. So.
Jetzt ist schon mehrfach im Laufe dieser Sendung und vor allen Dingen auch sozusagen, wenn man sich die vor allem die Berichterstattung über diesen Fall anguckt, mehrfach die Rede von Terrorismus. Was für ein Verständnis von Terrorismus steckt in dieser Behauptung? Wenn du vorhin gesagt hast, dass sozusagen die Taten, um die es geht, eigentlich sich alle auf Neonazis bezogen haben. Also was ist das sozusagen für ein Angriff auf ein staatsgefährdender Angriff heißt es dann, glaube ich, irgendwie. Also wie kommt das zustande? Was ist das eigentlich für ein Verständnis von Terrorismus, da im Raum steht?
Ui, da könnte man jetzt ein ganz schönes Fass aufmachen. Also von Seiten der Bundesanwaltschaft, der Ermittlungsbehörden, ist es ja so, dass sie quasi, also der Vorwurf hier der Bildung einer sogenannten terroristischen Vereinigung jetzt tatsächlich im juristischen Sinne von 129a StGB, der wird hier ja nicht erhoben, sondern die Bundesanwaltschaft versucht, weil sie eben von den sogenannten kriminellen Vereinigungen nur die überhaupt verfolgen darf, das ist ja eine Bundesbehörde, die darf eigentlich nur diejenigen verfolgen, die eine besondere Bedeutung haben, die sozusagen den Gesamtstaat irgendwie betreffen und so weiter. Und deswegen versuchen sie diese Taten, wie gesagt, Körperverletzungsdelikte gegenüber Neonazis, in die Nähe von klassischem Terrorismus zu rücken. Aber ja, das ist eben tatsächlich ein Verständnis, ja, wie soll ich das jetzt nicht zynisch sagen, sozusagen. Also, dass eben sagt, nee, wenn hier Nazis angegriffen werden, dann betrifft das den Gesamtstaat. Wir wollen nicht, dass Nazis angegriffen werden. Auch in Städten wie Eisenach, wo Konzepte von national befreiten Zonen und so weiter etwas sind, was man als ernstzunehmende Bedrohung annehmen muss, dürfen sich Leute nicht militant wehren.
Das heißt, es geht um die Infragestellung des Gewaltmonopols.
Das ist jedenfalls die Figur, die dafür bemüht wird, genau. Das heißt, man natürlich sagen muss, ne, jede Straftat, die mit körperlicher Gewalt einhergeht, ist natürlich eine punktuelle Infragestellung des Gewaltmonopols. Also das ist eben die Frage, wo läuft so eine so eine Figur dann völlig leer.
Das heißt, der deutsche Staat will sich den Umgang mit seinen Nazis nicht aus der Hand nehmen lassen von anderen Leuten. Nee, da, du musst doch nicht drauf antworten. Das bleibt dann bei uns.
Genau, man kann ja auch dann nicht, ich meine, zynisch.
Das ist ja auch klar. Ich will es jetzt mal so sagen. Ich bin ja einerseits politischer Mensch, andererseits Anwalt. Und das als Anwalt, als Jurist, ist mir schon klar, dass wenn eben es einen Straftatverdacht dahingehend gibt, da haben sozusagen einige Personen eine andere Person zusammengeschlagen. Das wird halt ermittelt. Das ist dann ein Körperverletzungsdelikt, da gibt es eine Ermittlung, da gibt es dann am Ende, wenn man die meint, das nachweisen zu können, eine Anklage, eine Hauptverhandlung und so weiter. Das ist ja alles klar. Das ist ja sozusagen etwas, was jetzt in juristischer Hinsicht nicht so besonders verwunderlich ist. Das wissen auch natürlich Leute, die militanten Antifaschismus als politische Maßnahme sehen, als politische Ausrichtung, weil sie sagen, wie soll es denn anders gehen in der Region, wo Nazis sozusagen mehr oder weniger freie Hand haben, wo die Baseballschlägerjahre noch nicht aufgehört haben? Wie soll es anders gehen, wenn wir das Gefühl haben, die Polizei, die ja auch die Angriffe von Nazis unterbinden sollte, alle 3 Tage kriegt man einen neuen Skandal über Nazi-Strukturen in verschiedenen Polizeibehörden mit und so weiter und so fort. Ich glaube, den Leuten, die das politisch so sehen, denen ist schon bewusst, dass sie auch in Gefahr sind, natürlich dafür strafrechtlich verfolgt zu werden. Die Frage ist aber, was mache ich damit, wie hänge ich das auf? Betrachte ich das als einen Teil von dem, was halt Strafjustiz macht, oder ist das etwas, was man eben an der Stelle aufhängt von, das gefährdet den Staat als solchen? Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man hier sagen muss, das ist schwer nachzuvollziehen oder sehr genau nachzuvollziehen, je nachdem, was der Blick ist, den man so auf den Staat hat.
Ich glaube, ich würde noch mich ein bisschen über die politischen und medialen Reaktionen würden mich noch interessieren auf den Fall. Also wie wurde der quasi medial rezipiert oder von verschiedenen Parteien? Also wie war die Antwort darauf?
Genau, ich glaube, gerade die medialen Reaktionen sind natürlich schon spannend. Also ich sage es einmal ganz kurz am Anfang, weil ich das auch positiv finde, dass es von linken Medien relativ großes Interesse gibt, eben ja auch die Fragen zu beantworten oder zu diskutieren, die wir auch gerade diskutieren. Ja, was bedeutet das auch für eine allgemeine Entwicklung von Repressionen gegen linke Politik, gegen Militante jetzt auch im Sinne von unversöhnliche linke Politik und so weiter. Dann gibt es jetzt, was so Medien angeht, gibt es natürlich einfach Medien, die das halt spannend finden, wo dann eben auch diese Bilder, die wir vorhin diskutiert haben mit der Nagellackfarbe und der Kleidung und so weiter, dann irgendwie, weil es einfach irgendwie spannend ist oder sonst wie, wiedergegeben werden. Aber es gibt eben in den Medien vor allen Dingen auch Dinge, wo ich sagen würde, okay, da werden auch Kampagnen gefahren. Also es gibt in der Welt, gab es jetzt eine Reihe von Artikeln, wo die vermeintlich krasse Brutalität und so weiter von dieser schlimmen Vereinigung dargestellt werden, wo klar ist, das sind Artikel, die basieren im Wesentlichen auf der illegalen Weitergabe von Ermittlungsinhalten durch die Ermittlungsbehörden. Aus meiner Sicht liegt es sehr, sehr nahe, ich kann es nicht beweisen, vom LKA Sachsen. Dass da aus der Ermittlungsakte Dinge weiter durchgesteckt worden werden, und zwar bewusst, und zwar im Sinne von einem Pushen eines Narrativs von den schlimmen, gewalttätigen Linksextremisten, das ist eindeutig, wenn man sich diese Artikel der Reihe nach anguckt. Und, da finde ich es dann noch eine Spur krasser, das ist also nicht nur der rechte Mainstream, die Springerpresse, die da bedient wird, sondern das sind auch dezidiert extrem rechte Medien. Also das Kompaktmagazin, das in diesem ganzen Bereich, das ja jetzt sich sozusagen den Kampf gegen die Antifa, die schlimme Kriminelle, auf die Fahnen geschrieben hat mit seinem letzten Sonderheft, die berichten immer wieder über Zusammenhänge, also Dinge im Zusammenhang mit diesem Verfahren, aber auch allgemein zu Connewitz und so weiter und so fort, wo klar ist, die haben auch direkt Dinge von Ermittlungsbehörden durchgesteckt bekommen. Das ist auf den ersten Blick etwas, was einen schlucken lässt. Auf den zweiten Blick, wenn man sich eben vergegenwärtigt, wie häufig wir über andere Offenbarungen von Chatgruppen und so weiter und so fort in der Polizei erfahren, dass natürlich es dezidiert rechte, also im Sinne von extremrechte, neonazistische, was auch immer, Netzwerke in der Polizei gibt, ist es dann vielleicht auch gar nicht mehr so überraschend. Aber das finde ich schon, das muss man einfach nochmal so deutlich sagen. Es gibt also da eine relativ direkte Zusammenarbeit von jedenfalls einzelnen Ermittlungsbeamten, ich gender das jetzt mal nicht, ich behaupte, es sind zwei, vier Männer von Ermittlungsbeamten mit zum Beispiel dem Kompaktmagazin.
Ich glaube, was sich ja auch noch gleichzeitig da beobachten lässt, ist, dass je mehr über rechte Umtriebe in der Polizei und Bundeswehr berichtet wird, desto höher das noch gepusht wird mit Leipzig und den Linksextremen, als wenn man quasi immer auch versucht, da immer noch das gegenzuhalten, damit eben die Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus und Rechtsterroristen immer dann nur noch eine Nachricht ist und nicht mehr die bestimmende Nachricht, vielleicht wenn es um quasi Fragen von vermeintlicher Kriminalität oder Kriminalität eben gehen. Und das ist dann schon auch mit dieser, ich habe das auch gelesen und auch diese Kompakt-Sachen, dass das schon irgendwie zu einer bestimmten Zeit eben auch dann alles gut passt. Also Lina ist dann halt jetzt da und dann die Berichterstattung und so weiter.
Ja klar, das passt alles perfekt zusammen. Und das ist ja was, was wir also in dem Zusammenhang, aber auch in anderen Zusammenhängen eben immer wieder mitkriegen, dass sozusagen diese Geschichte, lass uns doch auch immer über die schlimmen Linksextremisten reden, halt doch sehr weit gepusht wird. Genau, also ich habe immer dieses Beispiel, das ich so eindrücklich fand, am 28. Januar, an dem Tag, an dem das Urteil gegen den Mörder von Walter Lübcke gesprochen wurde, hat die CDU Niedersachsen auf Twitter so Sharepics und also das sozusagen versucht groß zu streuen, die Warnung, eine Pressemitteilung zum ach so gefährlichen Linksextremismus. Also an dem Tag, an dem der Mörder ihres Parteifreundes verurteilt wurde, haben sie nichts Besseres zu tun, als zu sagen, aber guck doch auch mal auf die schlimmen Linken, guck mal, da haben Autos gebrannt und so weiter. Das ist, da passt, also da ist dieses Verfahren eins, das natürlich zentral für dieses Narrativ mitverwendet wird.
Und kann man sagen, dass das jetzt den Fall auch negativ beeinflusst im Gericht? Also wenn die Medien da dann so propagandisch fast ihre Artikel rausbringen?
Die Gefahr, dass sich auch Gerichte, die natürlich sagen, wir sind alles BerufsrichterInnen, wir sind von sowas völlig frei, davon nicht völlig frei machen können, die besteht natürlich immer. Gleichzeitig glaube ich sozusagen, gleichzeitig glaube ich, dass sozusagen so eine Medienberichterstattung da nicht das Entscheidende ist, sondern dass, also es gibt am Oberlandesgericht einen Senat, einen Spruchkörper, der heißt Staatsschutzsenat. Ich finde, das sagt schon einiges darüber, was die Aufgabe von diesem Gericht ist. Und ich weiß nicht, ob sozusagen über so etwas hinaus, dass man sagen kann, okay, das ist eben auch eine schon bewusst als solche geschaffene, besondere Justiz für politische Fälle, ob da dann so eine Medienberichterstattung insoweit noch einen großen Unterschied macht, ja oder nein, das kann ich gar nicht so richtig einschätzen.
Und das wäre vielleicht auch ein bisschen zu einfach, quasi die Komplexität des Themas, dass verschiedenste Akteure zur gleichen Zeit mit unterschiedlichen Motiven ja da alle diesen Fall ausschlachten. Und das ist auch letztlich auch gar nicht unbedingt nötig, ob der Weltartikel da jetzt die Rolle spielt für den Prozess als solchen, sondern natürlich für die Gesellschaft, für das gesellschaftliche Klima und in dem quasi Polizei und Justiz agieren oder auch natürlich als Mobilisierung aller Nicht-Linken auch herhält. Und dann, das war ja auch so ein bisschen, was bei meiner Frage so ein bisschen mitgeschwungen ist, als ob das so monokausal die Zusammenhänge wären, aber natürlich alle ihre eigenen Interessen da verfolgen und die dann eben auch dann ziemlich ähneln, ohne dass sie dann alle telefoniert haben müssen, dass sie das blöd finden, Linke.
Ja, genau. Ich glaube auch, also so ein Teil eines gesellschaftlichen Diskurses, der eben linke Politik als ja gar nicht die wirklichen Werte vertreten, die da vorgegeben werden, als gewalttätig, als wie auch immer antigesellschaftlich darzustellen. Da passt das eben perfekt rein. Ja.
Wollte noch jemand anderes was fragen?
Na, ich würde, also wenn wir eh schon an dem Punkt sind, könnte man ja auch nochmal sozusagen über die Rahmungen sprechen, in denen dieses Verfahren dann stattfindet. Also sozusagen, da wäre eh erstmal wahrscheinlich diese Soko-Links zu erwähnen. Und das schließt so ein bisschen wieder an das, was du ganz am Anfang gesagt hast, dass die einmal angefangen hat zu ermitteln und dann wurde die Ermittlung von der Bundesanwaltschaft übernommen. Und das spricht ja eigentlich auch ein bisschen dafür, dass sozusagen dieser sächsische Sonderweg, wie er manchmal vielleicht so wahrgenommen wird, auch auf Bundesebene dann Bestärkung erfährt und Bestätigung. Und dahingehend dann vielleicht gar nicht so ein Sonderweg ist, sondern sehr klar eingebunden ist und genau weiß, dass da auch, ja, dass das auf Zustimmung trifft und dass die angestoßenen Verfahren dementsprechend halt weiterverfolgt werden.
Ja, genau, also dieser sächsische Sonderweg ist ja so besonders auch nicht, wenn man sich die Soko Schwarzer Block in Hamburg anguckt oder wenn man sich anguckt, was das LKA Berlin sich eben an 129-Verfahren zusammenbaut und so weiter. Ne, dann ist es ja, man kann schon sagen, an allen Orten, wo es eine aktive linke Bewegung gibt, die sich auch ja, die in dem Sinne, den ich vorhin schon zitiert habe, auch irgendwie als militant wahrgenommen wird, dann gibt es natürlich entsprechende Ermittlungen. Und das ist in Sachsen, wie soll ich sagen, habe ich das Gefühl, dass das in bestimmten Punkten eine besonders deutliche Ausprägung hat, aber das ist natürlich etwas, was wir bundesweit so wahrnehmen können. Mhm. Genau, und es ist ja ganz interessant, also ich meine, man muss ja der Bundesanwaltschaft im Zusammenhang mit Verfahren in Sachsen durchaus zugutehalten, dass sie in den letzten, im letzten Jahrzehnt oder soweit nicht, vielleicht 5 Jahre oder durchaus einige Verfahren übernommen haben, die in Sachsen sonst nicht besonders groß gekommen wären. Also der ganze Aspekt Gruppe Freital ist ja etwas, wo man sagen muss, das hat die Bundesanwaltschaft zu dem Verfahren gemacht, dass es dann geworden ist, weil das die sächsischen Behörden nicht so besonders mit Hochdruck verfolgt hatten. Genau, und jetzt ist es eben so, dass wir dieses Verfahren haben. Das lief ja ursprünglich mal in Thüringen wegen Eisenach. Dann hat das LKA Sachsen eben gesagt, wir gucken schon mal, ob wir da einen 129 draus machen können. Und dann hat eben die Bundesanwaltschaft gesagt, wir übernehmen das jetzt und lassen dann aber nicht das BKA, sondern eben das LKA Sachsen ermitteln. Genau, da hat also die Bundesanwaltschaft sich insoweit dann auch hier sozusagen davor vorgestellt, aber eben vor einer Ermittlung, die von den sächsischen Behörden auch vorher schon mit einigem Druck geführt wurde.
Ja, vielleicht, was mich noch interessieren würde, und das wir uns auch vorher überlegt hat, wir hatten ja auch schon mal über die vergleichbaren Fälle gesprochen und lässt sich sowas beobachten, dass sich das zugenommen hat? Also diese Fälle der Konstruktion einer kriminellen Vereinigung gegen links, oder ist das quasi so eine Art Kontinuität?
Puh. Also ich muss jetzt sagen, das kann ich jetzt nicht sozusagen sozialwissenschaftlich mit Fakten oder mit Daten oder so belegen, aber meine Wahrnehmung ist, dass das eine Frage von politischer Konjunktur ist und eine Frage von politischen Großentwicklungen. Wir hatten ja vorhin schon gesprochen über zum Beispiel immer die gipfelbegleitenden Ermittlungsverfahren und so weiter. Und dass es sozusagen jetzt in einer Art und Weise zugenommen hat, wo man sagen würde, das ist eine Zunahme, die nicht erklärbar ist mit solchen Entwicklungen der Großwetterlage, das würde ich jetzt nicht sehen, ohne jetzt auch sagen zu können, dass ich mir da sicher bin oder dass ich das quasi ausschließen kann. Es gibt ja auch sicherlich in dem einen oder anderen Bundesland eine ganze Menge 129 Verfahren, von denen wir schlicht noch nichts wissen.
Ja, gibt es noch Fragen von meinen MitmoderatorInnen?
Gerade erstmal nicht von meiner Seite.
Nee, meinerseits gibt es auch nicht so richtig eine Frage. Mir spukt die ganze Zeit nur so eine These im Kopf rum. Also wenn man jetzt viel auch irgendwie über die mediale politische Einordnung des Falls und auch der Arbeit der SOKO gesprochen. Genau. Und ohne die politische Dimension des Ganzen schmälern zu wollen, ich habe leider den Fachterminus dafür vergessen, aber ich könnte mir vorstellen, dass dabei an gewissen Stellen auch so ein gewisser psychologischer Effekt eine Rolle spielt, wenn man schon ganz weit in eine Richtung gelaufen ist, ohne zu wissen, wie weit der Weg denn nun eigentlich ist. Ja, dass es einem dann schwer, je weiter man gelaufen ist, umso schwerer fällt es einem umzukehren. Vielleicht gibt es da schon kriminologische Forschung zu. Falls nicht, wäre das jetzt ein Aufruf an KriminologInnen und SoziologInnen, vielleicht mal ein bisschen dazu zu forschen, weil ich könnte mir vorstellen, dass das das ist oftmals in so Ermittlungsverfahren, also sowohl seitens der Exekutive, aber auch dann auf Seiten der Judikative, dass das zu so Endlosprozessen führt, die laufen, weil sie weiterlaufen müssen, weil da schon so viel investiert wurde. Und es ja auch am Ende dann eine ziemliche Bankrotterklärung wäre, wenn man dann sagen müsste, ach nee, ja, sorry, wir haben ja gerade alle irgendwie 50 Kilometer in die falsche Richtung gelaufen, wie die Deppen. So.
Also sowas ist, ich weiß gar nicht, wie das bei der Justiz bekannt ist, aber unter StrafverteidigerInnen ist sowas wie der Inertia-Effekt, der Effekt, dass man eben, wenn man jetzt gesagt hat, wir klagen das mal an, weil wir glauben, wir kriegen nicht verurteilt, dass man dann natürlich auch daran festhält, ja, und daran eben auch festhält, wenn sich herausstellt, das ist alles nicht so richtig nachweisbar. Ich glaube, dieses Parkbankverfahren in Hamburg war so ein klassisches Beispiel, wo halt mit großen Thesen, was bedeutet denn dieses Treffen, bei dem man da drei Leute quasi beobachtet hat, was hatten die jetzt alles vor, da ist man mit großen Thesen vorgeprescht und hat sich dann eben nach und nach herausgestellt, das lässt sich alles nicht wirklich belegen, davon dann abzulassen, von dem, was man mit großem Engagement aufgebaut hat. Das ist in der Tat etwas, was psychologischer Forschung zufolge sehr, sehr schwer ist. Und wenn das eben zusammenkommt mit auch einer entsprechenden politischen Motivation, dann ist es natürlich auch umso drastischer.
Ich würde mich an dieser Stelle mal verabschieden, liebe Leute. Ich wünsche euch noch einen unterhaltsamen Abend und danke, Björn, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, dann genieß deinen Abend. Tschüss erstmal.
Danke, bis bald.
Ja, genau. Karate hatte ja auch gesagt, dass er keine weiteren Nachfragen hatte. Pitt, ist deine Nachfrage jetzt beantwortet worden? Hallo?
Hallo, meiner Seite keine weiteren Fragen. Ich würde tatsächlich auch Karates Abschied jetzt vielleicht für ein kurzes Stück Musik nutzen wollen.
Genau, wir hatten ja auch mit Björn die abgemacht, dass wir ungefähr eine Stunde sprechen. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, also ich weiß nicht, ob Luna jetzt noch eine Frage hat, weil sonst würden wir vielleicht auch einfach das großartige Gespräch mit dir an dieser Stelle einfach dann beenden und noch im weiteren Verlauf der Sendung vor allen Dingen ein bisschen noch was zu der Soli-Initiative sagen und noch ein bisschen deren Mitteilungen vorlesen, vorstellen, denke ich, als ganz gute Weiterführung des Themas.
Nee, ich bin jetzt auch erstmal fragentechnisch am Ende und bedanke mich auch für das Gespräch und für die Zeit. an der Stelle.
Ja, also aus meiner Sicht wäre jetzt an der Stelle auch nichts mehr zu ergänzen. Ich glaube, vielleicht reden wir auch in 2 Monaten einfach nochmal drüber, wenn wir wissen, was das Gericht mit der Anklage gemacht hat. Wer weiß.
Das klingt gut. Wir danken dir wirklich vielmals, dass du unser Gast heute warst. Und genau, das war unser Interview mit Björn, dem Anwalt von Lina. Den Prozess haben wir jetzt gesprochen hier im Recycling Freien Senderkombinat im FSK auf 93,0 oder im Livestream überall auf der Welt. Und genau, nach einer Musik, nach ein paar Songs, die Luna für uns rausgesucht hat, sprechen wir dann weiter über vor allem die Initiative und versuchen noch eine weitere Einordnung des Falls vorzunehmen. Deswegen an dieser Stelle erstmal schon mal herzlichen Dank dir, Björn, und einen schönen Abend. Und ja, vielleicht hören wir uns ja bald wieder.
Sehr gerne und schönen Abend in die Runde.